möchte Sie grüßen heute zum Erscheinungsfest. Und es ist ein Vorrecht, dass wir immer mehr von der herrlichen Botschaft des Evangeliums begreifen können. Uralte Sehnsucht in der Prophetie des Jesaja, dass der Gottesknecht das Licht der Heiden wird. Und dass er so hell in die unheimliche Finsternis der Welt hineinleuchtet, dass es taghell werde. Und so heißt dann beim Paulus von der Erscheinung des Heilandes Jesus: Jetzt ist es offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen hat und das Leben und das unvergängliche Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das ist Erscheinungsfest. Wir wollen miteinander ein Lied singen, das uns in die Weite der Weltmission hinausführt. Lied 50. Wir singen alle 6 Verse. O Jesu Christe, wahres Licht. 50. Unser Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass du das Licht der Welt bist und das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Und wir haben das heute Morgen so nötig, weil wir oft umgeben sind von Ängsten und von Sorgen, aber auch von der Finsternis der eigenen Sünde, wo wir uns verlaufen haben. Und da möchten wir, dass wir heute das helle Licht deines Evangeliums erkennen, dass wir aufschauen und fröhlich werden, dass wir unseren Weg wieder klar erkennen können. Wir wollen dich auch bitten, dass du in unsere Welt in das Denken der Menschen heute einbrichst und auch dort es ganz hell machst, dass die Menschen dich erkennen können und einen Ausweg finden aus der vielfachen Ratlosigkeit unserer Zeit heute. Und gib doch auch uns die Gabe, dass wir durch deinen Heiligen Geist anderen den Weg weisen können. So bitten wir dich jetzt, dass du uns dein Wort selber auslegst. Wir wollen in der Stille weiter beten. Wir freuen uns, dass dein Licht hineinleuchtet in die Finsternis und alles hell macht. Amen. Ich lese das alte Prophetenwort, das zu diesem Erscheinungsfest ja seit dem 4. Jahrhundert gehört. Jesaja 60, die Verse 1 bis 7. Gestern war bei uns im Büro von christlichen Fachkräften doch Missionsarzt Dr. Leikauf mit seiner Frau aus Mosambik und er erzählte, wie das so geht. Man war wieder erschüttert mit der Korruption der Zöllner. Und wenn er da über die Grenze muss, dann will der, ich weiß nicht wie viel, 1000 Mark versucht er da den Westlichen zu schröpfen. Und es bleibt stur und es gibt nichts. Und wir sagen, ja, wie hat sich denn das wieder gelöst? Da sagt er, wenn der Abend kommt und wenn es dunkel wird, dann hört in Afrikas Leben auf. Dann sind bloß noch die Banditen auf der Straße. Wir kennen das gar nicht mehr, weil es elektrisches Licht bei uns gibt, aber dort beim Zöllner am Grenzübergang von Malawi nach Mosambik gibt es kein Licht. Und wenn kein Licht mehr da ist, gibt es kein Leben mehr, dann verzichtet er sogar noch auf Korruption. Und dann ist der Weg frei. Und das ist ein Erleben für uns, was es bedeutet. Das ist ein Bild, das die Bibel gebraucht. Was das Licht des Evangeliums bedeutet. Ohne Jesus kein Leben. Man muss es klar machen. Ohne Jesus kein Leben. Ohne Jesus in der Finsternis. Und da ist es Gottes Wort des Propheten von der zukünftigen Herrlichkeit Zions. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. So zitieren wir es ja auch immer wieder in den Adventstagen. Aber jetzt geht der Blick hinein in die Dunkelheit der Weltvölker, die suchen und keine Klarheit finden. Und die Heidenvölker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird erbeben und weit werden. Es ist immer auch so schön, wenn man in der Weltmission teilhaben darf an dem, was der Herr heute tut, wenn Menschen zu ihm geführt werden. Dann wird dein Herz erbeben, wenn sie die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt, denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva, sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkünden, alle Herden von Kedar sollen zu dir gebracht werden und die wieder Nebajots. Sie wissen doch, was die Nebajots sind, die Nabatäer, dieses einzige arabische Volk, das zu Christen wurden und von denen wir heute keine Spuren mehr haben, nur noch die Felsenstadt Petra und andere Afdat, andere Orte in Israel und im Vorderen Orient, sollen dir dienen. Sie sollen als ein wohlgefälliges Opfer auf meinen Altar kommen, denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit zieren. Und nun singen wir von dem schönen Lied, wie schön leuchtet der Morgenstern, 410 die Verse 1 bis 3. Wir singen es immer gerne in der etwas verständlicheren Fassung von Albert Knapp. Es kommt ja zweimal im Gesangbuch. Wir singen es nach der württembergischen Fassung 410. Heute haben wir nach der Ordnung unserer Kirche den Predigtext 2. Korinther 4. 2. Korinther 4, Verse 1 bis 6, das Licht des Evangeliums im Amt des Apostels. Darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Das ist ein ganz wichtiges Wort, dass die Wahrheit des Evangeliums nicht begriffen werden kann vom Intellekt, sondern vom Gewissen. Dass es trotzdem nicht dumm ist, das ist klar, die höchste Weisheit Gottes. Aber begriffen werden kann es nur im Gewissen. Alle andere Argumentation verpufft. Können Sie nie einen Menschen zum Glauben führen, wenn Sie es auch noch so geschickt mit Ihren Verstandesbeweisen anlegen. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden, denen, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, Satan, der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Paulus will von Gott nichts mehr schauen, als was er in dem Angesicht Jesu erkennen kann. Sollten Sie einmal im vorderen Orient reisen, so müssen Sie sich unbedingt die Zeit nehmen und dort die Reste der alten, großen, traditionsreichen Kirchen suchen. Schon eindrücklich, wenn man etwa die Kirche in Alt-Kairo sieht und dort drin steht, die viel älter ist als der Vatikan. Oder wenn Sie die Nasranis besuchen im Kurdenland, Christen im Kurdenland. Oder in Syrien, überall lebendige Kirchen einmal gewesen, aber dann in einer fast ununterbrochenen tausendjährigen Verfolgung. Und die haben ihren Glauben bekannt und haben durchgehalten. Aber leider muss man sagen, sie sind auch dabei sehr erstarrt. Sie haben keine anderen mehr gewinnen können. Sie haben sich verbarrikadiert als ein exotisches Unikum. So sieht man ja auch die Kopten in Äthiopien hinter ihren dicken Klostermauern. Sie leben aus ihren uralten Kirchensprachen, die in Pergamenten geschrieben ist. Manchmal habe ich Sorge, ist es nicht bei uns auch schon langsam so, dass wir sagen, ja, wir behaupten uns ja noch in einer gottlosen Umgebung, unsere Gesellschaft ist so antichristlich, aber wir sind so wie eine kleine flackernde Flamme, die da noch im Dunkeln leuchtet. Und wir sind auch ganz froh, wenn nicht ein Windstoß dieses Licht ausbläst. Und da muss ich dran denken, bei den ersten Christen, zur Zeit der Apostel, gab es viel weniger überzeugte, glaubende Christen als heute. Aber damals haben diese wenigen Christen das, was sie von Christus erkannt haben, die hatten ja noch kaum Theologie und noch keine Bücher und so, das, was sie erkannt haben im Glauben, hineingetragen in eine gottlose Welt. Sie haben das mit ihren Freunden und Bekannten besprochen, sie haben das ganz ungezwungen und sehr überzeugt getan, am Waschplatz oder an der Arbeitsstelle, in den Häusern hin und her oder beim Spaziergang oder beim Militär oder wo sie waren, haben sie über Jesus gesprochen. Und das, was die da so ganz locker und so ganz ungezwungen weitergegeben haben, das wurde ein Flächenbrand, ein Buschfeuer. Das hat das ganze Römische Reich damals erfasst. Der Unterschied zwischen heute und damals war doch nur, dass damals die Christen unerschrocken, wo sie auch hinkamen, in einer gottlosen Umgebung von Jesus geredet haben. Und das kann man heute nicht mehr sagen. Das kann man auch von den Kirchen im Vorderen Orient nicht mehr sagen. Die machen das hinter ihren Kirchenmauern. Und deshalb wird das eine Existenzfrage für uns sein, ob wir mit unserem Leben etwas ausrichten, was im Licht der Ewigkeit Bedeutung hat. Ob wir vor anderen Menschen, dort wo wir leben, Jesus bekennen und bezeugen. Das ist ein ganz klarer Befehl Jesu. Es ist eigentlich komisch, dass die Christen auch in den Kirchen durch die Jahrhunderte immer wieder das nicht begriffen haben, obwohl es doch so buchstäblich drinsteht. Aber das liegt eben dran, weil Christen oft nicht nach den Buchstaben der Bibel leben. Mir ist aufgefallen, wenn ich die großen Frauen und Männer der Weltmission ansehe, die wir alle kennen mit Namen, die großen Zeugen. Warum sind die eigentlich in die Welt hinausgegangen? Wir meinen immer, das war vielleicht bei denen irgendwo in ihre Chromosomen festgeschrieben, oder die hatten da so etwas, oder die hatten da so ein mulmiges Gefühl im Bauch. Das war eben bei denen eine Eigenart, das stimmt alles nicht. Das waren nur Leute, deren Gewissen im Wort Gottes gefangen war. Und ich habe es in der letzten Woche extra nochmal gelesen bei einem großen Missionstheologen, dem Dr. Warneck, der sagte, es gibt kein anderes Motiv für die Mission, nicht einmal die Liebe zu den Menschen. Das reicht gar nicht, das ist nicht das entscheidende Motiv, das Menschen dazu treibt, in ferne Länder zu gehen. Oder gar das Mitleid mit den Menschen dort. Es gibt nur ein Motiv für die Mission, zu allen Seiten. Und das heißt Gehorsam. Gehorsam, Jesu Wort zu folgen. Ob Sie ein Missionar sind, dort wo Sie leben, ist eine Frage Ihres Gehorsams, nicht Ihrer Lust. Und Sie kennen es aus der Zeit der Apostel, war es doch genauso, wenn etwa ein Petrus dann sagte, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollen. Der Petrus konnte es doch lassen. Der Petrus konnte sogar verleugnen. Gekonnt hat er es, leider. Der Petrus konnte sogar zweifeln, als er im See versunken ist. Können hat er es wohl, möchten aber nicht. Es war eine Frage des Gehorsams. Und darum können wir es nicht lassen. Darum müssen wir reden. Die Frage ist, ob wir es überhaupt mal begriffen haben, dass es das eindeutige Gebot ist, ob wir uns damit einig sind. Das ist eine Frage an die Christenheit, an uns heute, ob wir es begriffen haben. Wir müssen. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Ein Mensch, der es begriffen hat, dass es das eindeutige Gebot Jesu ist, und dann wollen wir es doch weitertragen dorthin, wo wir leben. Wenn ich es im Bild ausdrücken soll, das wäre, wie wenn Sie sagen, kann ein Christ nicht ohne missionarische Tätigkeiten Christ sein? Das wäre, wenn Sie sagen, kann ein Mensch leben, ohne dass er seine Hände und seine Füße benutzt? Das ist so ein Unikum, so etwas Nutzloses, so etwas Widersinniges, weil es unser Auftrag ist, das, was uns der Herr geoffenbart hat, in die Welt hineinzusagen. Jeder Christ hat diese Aufgabe. Ob er in fernen Landen das tut oder hier, das ist nur eine Frage dann der Platzanweisung, wo uns der Herr hingestellt hat. Mein erster Punkt, das ist das uns aufgetragene Amt. Das ist das uns aufgetragene Amt. Also gestern, das war schön, das Zusammensein mit dem Kinderarzt Dr. Leikauf und seiner Frau, und wir haben dann gesprochen, was ist denn jetzt das Wichtigste? Ich habe gedacht, er fängt an von den Erkrankungen, die sie auch hier einer Behandlung zugeführt hat oder anderen Dingen. Nein, das Erste, was er gleich kam, sagt, dringend brauchen wir Leute. Ich sage, was denn? Und dann kam es raus, Krankenschwester, Hebamme und ganz, ganz wichtig, jemand, der unsere Pastoren anleitet. Wir haben einen Pastor, der betreut 40 Gemeinden im Umkreis bis 120 Kilometer, kein Auto. Und wer schult die Pfarrer, die ganz allein da draußen im Dorf das Wort Gottes auslegen sollen? Wer schult die? Das ist eine Bibelschule, niemand ist da, der Unterricht erteilt. Ich weiß nicht, wie oft ich im letzten Jahr mit arbeitslosen jungen Theologen gesprochen habe, mit jungen Leuten, die gesagt haben, man hat gar keine Perspektive mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Da beten Leute auf den Knien und sagen, Herr, schick uns doch Arbeiter. Ja, ich merke jetzt, man kann Leute nicht beschwatzen, zum Glück. Das hat auch gar keinen Wert. Man kann nicht Menschen nötigen. Das gäbe auch keine Boten Gottes. Deshalb hat Jesus einen anderen Weg vorgeschlagen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er die Arbeiter sendet. Jetzt wissen Sie, was ganz dringlich ist. Man sagt das ja, so ein Spruch muss man eben beten. Das hat mich gestern bewegt. Wer betet jetzt dafür, dass der Herr Arbeiter dorthin sendet, in dieses verlassene Gebiet, wo weit über 100.000 Menschen leben? Wo viele Menschen nach dem Evangelium hungern? Wer geht da hin? Wenn der Herr nicht sendet, hat es gar keinen Wert. Das gibt keine vernünftigen Boten. Der Herr selber muss ordinieren und einen Auftrag machen. Vielleicht stellen Sie sich immer noch unter Mission und Evangelisation was ganz Verkrampftes vor. Und manche Leute haben da irgendwo einen Solldruck. Das kommt vielleicht davon her, weil wir oft dem Auftrag ausgewichen sind. Legen Sie mal alle Ihre verkrampften Vorstellungen weg. Sie sollen ganz schlicht weitersagen, was Ihnen an Jesus groß wurde. Mehr nicht. Übrigens erwarten Sie da auch nichts anderes von einem Prediger. Sie erwarten ja gar nicht hohe Weisheit, sondern Sie erwarten ein Zeugnis, das Mut macht. Darf ich einen schwachen Vergleich wählen für das, was geschieht im Zeugendienst der Missionare, ob das in Afrika oder bei uns ist? Und zwar gebraucht dieses Bild Paulus hier und sagt, am Anfang war die Welt wüst und leer, und im Hebräisch steht Tohu wa Bohu, da war ein Chaos. Und dann ruft Gott, es werde, und dann wird es plötzlich hell über dieser chaotischen Finsternis. Und da bricht die Schöpfung an. Sagt, es war das Wunder ohne Gleichen, das damals geschah. Als Gott in dieses finstere Chaos hineinruft, es werde. Und genau das Gleiche geschieht heute weltweit, wo der Name Jesus und sein Evangelium verkündigt wird. Vielleicht ist es in dem Moment zu groß, Sie können so gar nicht fassen, was das bedeutet. Ich erkläre es nochmal. Wir haben oft ganz falsche Vorstellungen von der Welt, die uns umgibt. Wir werden tagtäglich mit den gottlosen Ideen konfrontiert, im Fernsehen, in der Zeitung, in den Büchern, in den Gesprächen der Menschen, dass alle sagen, eigentlich das Schönste ist die Sünde. Das Böse. So merkwürdig, wie unsere Zeit immer tiefer hineinrutscht in die Gesetzlosigkeit. Und viele Christen selber angefochten sind, soll ich noch den Weg gehen? Ich frage Sie, gibt es eine Lüge, die Sie glücklich macht? Gibt es einen Betrug, der Sie glücklich macht? Es gibt auch keinen Ehebruch, der einen Menschen glücklich macht. Es gibt keine widergöttliche Art der Lebensbewältigung, die Menschen frei macht. Ich habe mich viel damit beschäftigt und bin in die Forschung gegangen und habe zum Beispiel studiert, was man lesen kann bei all den Ethnologen über die alten Menschenfresser. Die haben doch sicher das Menschenfleisch wenigstens aus Lust und Genuss gegessen. Nein, aus einer wahnsinnigen, okkulten Triebhaftigkeit, mit Zittern und mit Schreien. Es gibt überhaupt im Heidentum gar nichts, was sie aus Lust und Freude tun. Das ist eine schwarze Magie, die auf Menschen liegt. Das ist bei uns mit der Sünde doch genauso. Sie stehen ja oft daneben, wenn sie sehen in ihrer Umgebung, wie Menschen einen Weg gehen, wo man nur den Kopf schütteln kann. Es ist erschütternd. Das Leben liegt doch nie da, wo wir es suchen, auf eigenen Wegen. Und da wünscht man sich, ach Herr, kannst du nicht eigentlich das ganze Unrecht der Welt einmal stoppen? Kannst du nicht diese Kriminalität stoppen und das Furchtbare, wie junge Leute in der Rauschgiftsucht versinken und wie Menschen ohne Ziel und Lebenssinn sterben und wie die Welt keine Hoffnung mehr hat, wie sie ihre zwischenmenschlichen Probleme nicht mehr lösen kann? Das schreit ja alles gen Himmel. Und Gott sagt, ich tue es doch. Ich lass doch in diese Welt hineinrufen, wie damals am ersten Schöpfungstag, es werde Licht. Und wo das Evangelium verkündigt wird, ordnet sich das Leben neu in der Harmonie der Schöpfungsordnungen Gottes. Das Herrliche, wo ein Mensch im Evangelium von Jesus begegnet, wird das neu. Und jetzt könnte ich es Ihnen wieder erzählen, aus den fernsten Stämmen auf Borneo oder bei den Indianern Südamerikas, die oft in der Blutrache leben, wo die Bevölkerungszahl laufend abnimmt, die keinen Lebensmut mehr haben, die resignieren, und durch das Evangelium kommt plötzlich wieder ein Mut, eine Zuversicht, eine Freude, eine Hoffnung, weil Gott das Licht in die Finsternis hineinleuchten lässt, dass es hell wird, dass es ganz hell wird in den Machtbereich der Finsternis. Und das tut Gott. Gott schickt heute seine Boten, und sie sollen Bote sein. Durch die Verkündigung des Evangeliums bricht Gott in Satans Reich mit Macht hinein und schafft etwas Neues, Gewaltiges. Es werde Licht. Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben,
dass wir wieder bei anderen es genauso hell machen können. Das können wir nur tun, indem wir den Leuten das Licht Jesu zeigen. Sagen, da wird's hell. In einer Welt des Todes, wo getrauert wird, auf Jesus weisen. Wo Menschen verzagen. Wo Menschen zerstritten sind. Auf Jesus weisen, der unser Leben neu macht. Ich habe am Neujahrstag Sie so ganz kurz im Nebensatz nur auf eine Sache hingewiesen. Es gibt in allen Weltreligionen der Welt, können Sie nehmen, was Sie wollen, es gibt keine Weltreligion, wo irgendwo auch nur ein Hauch der Gnade Gottes sichtbar würde. Alles, was in Religionen als Gott verehrt wird, ist etwas Kaltes, Fernes, keine Liebe, kein Erbarmen, keine Gnade. Es gibt nichts. Ein Buddha ist nicht gnädig. Ein Shiva ist nicht gnädig. Und das Evangelium ist voll davon, Menschen etwas zu sagen, von dem Gott, den das Herz zerbricht, der seinen Sohn für Menschen, die ihr Leben verfehlt haben, sterben lässt. Und der seine Liebe verkündigen lässt. Was ist das? Was ist das, diese Güte zu verkünden? Und dass es auch nochmal ganz klar wird. Noch nie hat das in der Verkündigung, auch der Evangelisation und der Mission, irgendwo einen Wert gehabt, den Menschen zu sagen, ihr lebt falsch. Hat auch beim Missionar gar keinen Wert. Der kann nicht sagen, es ist alles falsch, was er da tut. Ihr seid Kannibalen und das ist nicht richtig. Kommt nicht an. Sie können es in allen Missionsberichten lesen. Das Einzige, was Menschen je bewegt hat, sich zu bekehren, war die Liebe Jesu. Eines der schwierigsten Missionsfelder war die Mission der Eskimos, noch vor Zinzendorf, Hans Egede, ist dorthin gegangen, der ist hier zerbrochen an der Aufgabe. Die waren so hart und die Sprache war so unmöglich und der Ekel war so groß und das war alles nichts. Und dann war es erst den Herrn Hutern gelungen. Und er sagte, ich habe mich hingesetzt und habe die Geschichte gelesen, Jesus in Gethsemane. Und ich habe selber weinen müssen. Und da ist bei den Leuten aufgebrochen, zum ersten Mal bei den Eskimos. Da haben sie begriffen, was Jesu Liebe ist. Alles andere vorher ist an ihnen abgeprallt. Das ist das Licht des Evangeliums. Und das ist das Amt, das uns aufgetragen ist. Das Amt. Eine Gemeinde, die nicht missionarisch ist, ist keine Gemeinde. Eine Kirche, die nicht missionarisch ist, ist keine Kirche. Ein Christ, der nicht missionarisch ist, kein Christ. Das Amt. Es gibt zwar in unserer neuen Zeit auch Leute, die ein Amtsverständnis haben, sagen, ich stehe deshalb in einem Amt, damit ich eine Pension kriege und damit ich meinen Freizeitausgleich mache und damit ich sonst noch ein paar Vergünstigungen habe. Die wissen immer, dass es eine Amtsverpflichtung ist. Damit steht und fällt meine Existenz. Ein Amt ist mir aufgetragen und das muss ich tun. Ist nicht mein Belieben gestellt. Und das will ich tun. Die Güte Jesu verkündigen, die er mir offenbart hat. Das Zweite, was ich herausgreifen will, also es steht viel mehr drin. Ich will mich nur immer auf drei Dinge beschränken. Müde werde ich nicht. Ich werde nicht müde. Sie müssen nochmal den Apostel Paulus sehen. Ich werde nicht müde. Er war viel kränker als die meisten von uns. Er hatte einen sehr zerschlagenen Leib. Er ist über die höchsten Gebirgspässe des Taurus dort in der Türkei gewandert. Er hat den Hohn von Menschen erlebt, wurde verlacht, verspottet, wurde geprügelt, ist unter Räuber gefallen, war auf dem Schiffsbruch und Schiff ist untergegangen, was man alles noch erzählen kann. Und er sagt, wir werden nicht müde. Also ich wäre müde geworden. Ich gesagt, jetzt reicht es, Herr. Jetzt will ich mal Urlaub. Jetzt will ich mal Pause haben. Er sagt, wir werden nicht müde in diesem Dienst, der doch so zerreibt. Und wenn wir die Mission ansehen, ist ja das, was die Mission getan hat durch die Boten, und zwar nicht in unserem Jahrhundert, da gibt es ja kaum eine Mission. Sven Hedin, der große Asienforscher am Dach der Welt, hat gesagt, ihn schwindle noch heute, er hätte gesehen, über welche Abgründe damals die Herrnhuter Missionsboten auf 5000 Meter Höhe auf Balken sich und auf Hängebrücken, die aus Lianen, aus Gurten geknüpft waren, hinübergeschwungen hätten. Adoniram Judson, einer der größten Missionare nachher in Birma, war 21 Monate mit seiner Frau angekettet in einem ganz verlassenen Gefängnis. Hat seine Frau ein Baby bekommen, das hat Pocken gekriegt und ist dann gestorben. Alles erlebt um Jesu willen. Wir werden nicht müde. Wenn man das mal liest mit den Krankheitsgeschichten, die neunte Ruhrerkrankung und keine Kraft mehr. Wir werden nicht müde. Das waren Leute, die wirklich was riskiert haben. Und wie feige sind wir? Wir werden so schnell müde. Wir sagen, ach, ich habe es da mal probiert und da habe ich kein Echo bekommen. Und dann höre ich einfach auf mit dem Besuch im Machen und mit dem Reden bei anderen. Was hat denn die davon abgehalten, müde zu werden? Der Blick auf Jesus. Und sie blickten auf Jesus. Und haben sie gemerkt, da widerfährt mir die Barmherzigkeit. Und das steht da am Anfang drin. Nach der Barmherzigkeit, die wir erfahren haben, werden wir nicht müde. Wir haben Geduld mit den Menschen. Wir haben ja auch nicht gleich bei Jesus Ja gesagt. Es braucht manchmal länger. Da wollen wir auch gar nicht drücken und auch nicht etwas forcieren. Bleiben ganz geduldig dran. Sehen Sie, das ist nochmal wichtig. Wir werden nicht müde. Weil das immer so ein falsches Verständnis ist. Manche Leute, die geben am liebsten was Schriftliches weiter. Oder die wollen immer was ganz Vollkommenes sagen. Die wollen trainiert sein. Mir hat das so gefallen bei der ersten Christenheit. Das war unprofessionell. Ich habe eine Leidenschaft für das unprofessionelle Jesuszeugnis. Vielleicht deshalb, weil ich auch ein Gehalt dafür kriege. Das ist viel wichtiger, was einer unprofessionell tut. Mit allen Fehlern und Mängeln, aber wo es von Herzen kommt. Und das spüren die Menschen, weil er das empfangen hat, wie wir Barmherzigkeit empfangen haben. Und wenn sie das weitergeben, was sie an der Barmherzigkeit Jesu entdeckt haben, das wird groß. Und da heißt, wir fälschen jetzt auch nicht Gottes Wort. Wir machen da keine Heimlichkeit, wir machen da keine Tricks, sondern in ganzer Offenheit. Wir sagen das Menschen schlicht und unbekümmert. Wir brauchen da gar nichts zum Anschleichen. Wir wollen das auch nicht irgendwo verdecken. Wir wollen das auch nicht modern frisieren. Wir wollen es auch nicht irgendwie durch die Hintertüre bringen. Wir sagen das in Offenheit, aber so, dass es ins Gewissen geht. Und wir wollen immer so zu Menschen reden, dass es nicht anders sein kann. Und das war für den Paulus auch den Grund, warum er sein Evangelium nicht hinter ein heidnisches Götzenfest versteckt hat und sagt, ich schleiche mich so hintenrum an. Sondern ich gehe da ganz offen vor, ohne Attraktion. Und Menschen sollen erkennen, was ich sagen will. Und ich werde nicht müde, auch wenn ich gar keinen Erfolg dabei sehe. Das Evangelium auf Tahiti wurde 20 Jahre verkündigt, ohne dass einer sich bekehrt hat. Und Sie erwarten immer, wenn Sie einmal den Mund aufmachen, dann müsste schon jeder stramm stehen. Lassen Sie doch die Saat, so hat Jesus erzählt, das Saatkorn in die Herzen fallen. Lassen Sie das Gottes Sache sein, wie es aufgeht. Sie können auch bei Ihren Kindern nicht schieben und nicht drücken. Lassen Sie es doch wachsen. Aber wir Christen sollen reden und sollen das unerschüttert und unbekümmert tun. Wo wir auch leben und sind. Und das Interessante ist ja, dass der Herr erscheinen lässt in der Finsternis. Wenn Sie einmal wirklich dort reden und Zeugnis geben von Jesus, in einer ganz fremden Umgebung, im Restaurant, am Tisch, im Abteil der Eisenbahn, mit Menschen, die Sie gar nicht kennen, da klappt Ihnen immer der Mund auf und sagt, das gibt's doch nicht. Da merken Sie auf einmal, wie Gott zu Menschen redet. Das ist für mich immer wieder bestürzend. Ich meine, ich komme immer wieder und sage, Menschen, ein Neugier, und die haben schon ganz viel mit Gott erlebt. Gott lässt doch sein Licht leuchten. Gott geht doch Menschen nach. Wir sind doch nicht die Macher. Gott ist doch schon lange da. Darum werden wir nicht müde. Es ist doch eine Barmherzigkeit Gottes, dass er uns überhaupt an seinem großen Werk der Weltmission beteiligt und der Evangelisation. Dass er uns mitnimmt und sagt, durch dich hindurch will ich es tun. Er könnte es ja ohne uns tun. Und da redet Gott schon lange zu den Menschen. Darf ich nochmal auf einen Schaden in unserer Kirche und bei unserer Art zu leben zurückkommen? Das ist mir immer wieder ganz bedeutsam. Wir nehmen uns alle viel zu wichtig, auch als Boten des Evangeliums. Ich weiß noch, wie ich als junger Vikar angefangen habe, da habe ich gedacht, so jetzt komme ich. Und jetzt tue ich diese Sache Jesu mal so richtig für Jugendliche frisch aufgetischt bringen, wie ich gemerkt habe. Das ist der Herr, der irgendwo redet. An einer Stelle, wo du es gar nicht denkst. Und das, was du so großmächtig denkst, das geht oft daneben und bewirkt gar nichts. Wir sind doch nur die Diener. Wir nehmen uns viel zu wichtig. Vielleicht nehmen sich auch die Kirchen viel zu wichtig. Gott hat auch die Kirchen oft auf der Seite liegen lassen können, hat Erweckungen gemacht, wo gar keine Kirchen waren. Weil Gott nicht an uns gebunden ist und weil wir nicht die Geheimräte Gottes sind, sondern wir haben das Vorrecht, dass wir an seiner Weltmission beteiligt werden. Wir wollen das ganz demütig und bescheiden tun. Und wenn Sie zu Menschen kommen, dürfen Sie wissen, Gott hat schon lange zu den Leuten gesprochen. Bevor sie überhaupt anfangen zu reden. Und der gute Hirte sucht die alle schon. Und darum werden wir nicht müde. Und darum wollen wir auch keine Tricks anwenden. Darum brauchen wir auch nicht so schaffen wie ein Verkäufer, der seine Güter verkaufen muss. Oder wie ein Lehrer, der seinen Schülern um jeden Preis den Lehrstoff vermitteln will. Nein, wollen wir gar nicht tun. Sondern wir wollen ganz behutsam und voll Güte Zeugnis geben. So heißt es in der Bibel immer. Zeugnis geben heißt, so war es, so ist es, so habe ich es erlebt. Das wünsche ich den alten Kirchen im Vorderen Orient, dass sie wieder ihre Mauern verlassen und in einer muslimischen Umwelt so leben. Und das wünsche ich von Ihnen, dass Sie das tun. Aber noch ein letztes vorher. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Jetzt kommt ja das, was uns am meisten über beschäftigt. Da reden wir, ja, aber warum glauben so viele Menschen nicht? Steht hier genau da. Der Gott dieser Welt hat ihnen ihren Blick verfinstert. Er hat sie geblendet. Das kennen wir bei uns selber, dass wir geblendet sind, auch vom Materialismus, von den Gütern, vom Geld, von sinnlichen Lüsten. Wir, die auch so leicht verführbar sind durch die Bilder vom Fernsehen, müssen wissen, das Auge ist das Haupteinfallstor aller widergöttlichen Wege. Das ist ganz schwierig. Es ist schwer, blind zu sein, aber den Vorteil haben Blinde, dass sie nicht verführt werden können wie die Sehenden. Das ist furchtbar, was durchs Auge geschieht. Und wie viele Irrwege von Menschen mit dem Auge beginnen. Sie gefällt meinen Augen, hat der Simson gesagt. Da war alles schon da. Und das geht so weiter bei uns. Und dann ist alles für uns schon klar, als ob das damit richtig wäre. Lass dich nicht entmutigen. Es gibt viele Menschen, denen der Gott dieser Welt ihren Blick verfinstert hat. Und bei dieser Verfinsterung passiert es dann, dass sie nicht sehen das Helllicht des Evangeliums. Sind Menschen, die verloren gehen, das ist erschütternd. Ist noch einmal ganz klar gesagt, das Evangelium von Jesus ist nichts Heimliches, nichts Verborgenes, was ganz Klares. Sie können wieder in den alten Missionsberichten lesen oder auch in manchen Missionsberichten heute, wo genau das erzählt wird, dass Menschen plötzlich überrascht sind, wenn jemand zum Glauben kommt. Ja, was habe ich denn eigentlich Besonderes getan? Dass Gott vorausging und schon sein Licht den Menschen geschenkt hat. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und deshalb ist das Entscheidende für die Mission das Gebet. Herr, lass doch dein Licht leuchten und nimm doch du diese Blendung weg, dass Menschen erkennen können. Da muss Gott den entscheidenden Riegel wegnehmen, auch in unserer Zeit. Wenn wir darunter leiden, warum haben wir denn so wenig Einfluss auf die Jugend heute? Warum gelingt es uns denn nicht, in unserer Umgebung mehr vom Evangelium zu vermitteln? Es liegt nicht am Evangelium, das ist nichts Altmodisches. Menschen haben sogar eine Sehnsucht. Wie damals bei der Schöpfung, wo das Licht aufbrach. Wissen Sie, wie das in der Natur draußen ist? Wie alle Pflanzen warten auf das Licht. Es ist in der ganzen Welt so, dass alle Menschen, ich sage Ihnen alle, sogar die hartnäckigsten Atheisten, im letzten Grunde ihres Lebens eine ganz große Sehnsucht nach Jesus haben. Können es gar nicht zugeben. Es kommt immer erst da zum Ausdruck, wo Menschen einmal wirklich durchbrechen durch die Blendung ihrer Augen und sagen, jetzt habe ich es erkannt. Dann können sie es erzählen und sagen, ich weiß ja, wie lange ich mich gesträubt habe. Es war irrational. Aber sie haben eine Sehnsucht nach Leben. Und darum ist für uns so wichtig, dass wir diesen Dienst wahrnehmen. Ein Dienst, der uns so beschenkt hat, wie andere uns das weitergegeben haben. Und damit will ich schließen, wie Paulus das nochmal zeigt. Es gibt nichts so Großes, wie das, was im Angesicht Jesu aufstrahlt. Strahlend hell. Die Güte, die Barmherzigkeit Gottes, seine Liebe, sein Erbarmen, sein Rettungswille. Und ich darf das in Jesus erkennen und ich will das allen Menschen weiter sagen, das ist die die Nachricht, die die Welt braucht und nach der alle Menschen in der Tiefe ihres Herzens hungern, werden sie nicht schuldig an den Menschen. Amen. Und jetzt singen wir von dem Missionslied 412, die Verse 1, 2 und 4. 412, das ist ein Lied von Albert Knapp, der ja ein Freund von Ludwig Hofacker war und gehört hinein in diese erste Missionsbewegung der Neuzeit. Beten. Herr, vor dir sind wir Schuldner, Schuldner der Welt. Du hast uns dein herrliches Evangelium anvertraut. Du hast uns so viel Liebe geschenkt und wir lassen das einfach bei uns liegen und geben das nicht weiter. Und darum bleiben so viele um uns her in der Dunkelheit und in der Finsternis, in den ungelösten Lebensproblemen, in der Schwermut, in der Hoffnungslosigkeit. Herr, es ist uns leid, wo wir auch immer wieder andere um uns her abgeschreckt haben, weil wir so wenig attraktiv das vorleben, was du uns bedeutest und was das ist, aus deinem Wort zu leben. Wir möchten dich bitten, dass aus unserem Verhalten kein Schaden wird für die anderen. Und dass du jetzt mit uns gehst und auch unsere Worte benützt, dass wir zu anderen richtig von dir reden können. Dass wir sie verstehen in der Liebe, dass wir geduldig sind. Dass wir sie nicht tot predigen, sondern dass wir zu ihnen dieses Zeugnis von deiner Liebe und deinem Erbarmen geben. Und dass wir selber das immer wieder erzählen, dass wir die schlimmsten der Sünder sind und ein ganz neues Leben von dir geschenkt bekommen haben, dass das das einzig Rühmenswerte ist. Jetzt gib doch deinem Evangelium auch einen Lauf in der ganzen Welt, sei bei deinen Boten jetzt und stärke sie, wo sie müde werden, dass sie wieder auf dich blicken und Barmherzigkeit empfangen. Und auch nicht erschrecken über alle Formen der Ablehnung, wir danken dir, dass dein Reich durch die ganze Welt ausgebreitet wird. Und dass dein Reich von niemand und von keiner Macht der Welt, auch von keiner Teufelsmacht je getroffen werden kann. Herr, lass uns Bürger deines Reiches sein und halte deine schützende Hand um uns. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. 53, die Verse 6, 7 und 8, das sind die letzten drei Verse. Opfer ist heute für die württembergischen Missionen bestimmt, die mit dem evangelischen Missionswerk für Südwestdeutschland verbunden sind. Und nun wollen wir um den Segen Gottes beten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.